Das beste Format der Welt ist wieder zurück. Let's go mit dem Spieljahr 2008. Endlich ist es wieder soweit. Das Spieljahr 2008. Wir haben uns endlich wieder zusammengefunden in unserem Studio. Ich darf heute begrüßen an meiner Seite Arthur.
Moin, Freunde.
Hase.
Guten Tag.
Und auch Johnny.
Hallo.
Jungs, habt ihr genauso viel Spaß heute, diese Folge aufzunehmen, genauso wie ich?
Nö.
Eigentlich gar nicht. Ach klar, Mann.
Und das war's heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Gut. Ab jetzt seid ihr nur noch Dreilist.
Freelist.
Wie oft hatten wir das schon?
Den Gag oder die Situation, dass wir uns aufteilen?
Sowohl als auch.
Also eigentlich strebt ja jeder von uns eigentlich eine Solo-Karriere an.
Ja, ne? Wie eine Band.
Genau, genau. Aber es ist noch nicht so weit, es ist noch nicht dazu gekommen. Keiner hat bis jetzt den Arsch in der Hose, wirklich alleine was zu machen. Deswegen sticken wir einfach immer noch zusammen und ja, kotzen uns gegenseitig an. Und eigentlich mögen wir uns auch gar nicht mehr. Ich meine, ganz ehrlich, ne?
Wir sticken wir sind jetzt, zusammen.
Wir sind jetzt schon seit einigen Jahren auch Freunde.
Sind
lange,
wir das?
Lange, ja, also lange Jahre Freunde gewesen. Sicher. Und irgendwann ist der Zauber auch verflogen. Und nach einem Jahr Podcast kontinuierlich am Start, wir sind schon ein bisschen länger am Start, aber seit einem Jahr kontinuierlich immer da.
Wir hassen uns mittlerweile,
ja. Ja, ja, ja. Ich kann eure Gesichter nicht mehr sehen. Eigentlich freue ich mich über jede Folge, die wir aufnehmen, wenn wir...
Vor allem eure Stimmen nicht mehr hören.
Jungs, stopp. Wir haben uns lieb. Was ist los?
Also würden wir uns aufteilen, dann wäre ich der Justin Timberlake von den Backstreet Boys.
Was?
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 Du wärst der Timberland, Alter. Von aber den nicht, Backstreet weil du Boys. Schwarz bist, sondern weil du...
Was ist? Gut produzierst.
Gut gerettet.
Jungs. Nee, ich freue mich auch tatsächlich auf dieses Jahr. Wir hatten ja in der letzten Folge besprochen, was alles so dieses Jahr passiert. Es sind ja viele Ankündigungen gekommen und ich freue mich auf dieses Jahr immer noch.
Wenn wir aber zurückgehen wollen, heute ist ja das große Thema das Spieljahr 2008. Wie habt ihr das Spieljahr in Erinnerung? Habt ihr da noch so ein paar Punkte, die damals sehr interessant waren, die euch im Kopf geblieben sind?
Nee, tatsächlich gar nicht. Gaming-technisch kann ich mich gar nicht so großartig immer orientieren an den Spielejahren oder an den Jahren im Allgemeinen. Ich kann aber mich erinnern, dass musiktechnisch zumindest das Jahr 2008 und aufwärts eine Katastrophe war. Dann kamen diese ganzen richtig dummen Club-Lieder. Mhm. Weißt du, so R&B-Sänger haben plötzlich so Club-Techno-Lieder gemacht. Die sind mir so auf den Sack gegangen, Alter.
Das stimmt allerdings, das weiß ich auch noch ziemlich gut, weil diese Club-Lieder liefen dann 2008, war ich ja 16 oder sind wir 16 geworden und dann war Empire das Zuhause, die Diskothek. Yep, ne?
Yep.
Und deswegen hat man die Musik eher mitgenommen als die Spiele für eine ganz kurze Zeit.
Ich muss mal überlegen, ne? Also die Jugend oder die Kids, die 2008 geboren sind, sind dieses Jahr älter, als wir in dem Jahr selber waren.
Das ist mir zu mathematisch.
Also ist irgendwas so mit x gleich y oder so. Aber das ist verrückt.
Das ist verrückt, ey.
Gut, aber machen wir mal die Nacht des Clubs wieder zum Tag. Oder andersherum, wann habt ihr gezockt? Eigentlich meistens in der Nacht, schätze ich. Aber natürlich haben wir uns auf das Jahr 2008 vorbereitet, gar keine Frage. Und da sind natürlich so ein paar Events und ein paar Sachen passiert. Zum einen ist in dem Jahr auch der Nintendo DSi released worden. Das heißt, da kommen wir so dieser Zeit ein bisschen näher, ne? Sprich Handheld Gaming gerade. Nintendo war groß am Start.
War für mich ein sehr großer Sprung. Den normalen DS fand ich nicht so geil, auch nicht gut von der Verarbeitung. Sehr klobig gewesen. Der DSi, den hatte ich gehabt, meine Schwester hatte den auch gehabt. Und ich habe sehr, sehr viel Zeit mit dem verbracht. Da kam ja wirklich eine Tonne an Spielen raus. Da kam alles Mögliche raus. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Es gab auch diesen Stop Smoking Simulator und so weiter. Den hatte ich nicht, den habe ich nicht gebraucht. Aber generell Wii und auch der DS, damit ist dieser Boom auch wirklich gestartet in der Zeit. Ne?
In der Zeit kamen ja auch solche Sachen wie iPhone, iPad, Nintendo DSi. Zufall? Ich weiß ja nicht.
Ich glaube nicht.
Aber der DSi, ich muss sagen, ich hatte den überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. So gar nicht. Der ist an mir vorbeigegangen. Ich dachte die ganze Zeit, es gibt nur DS und 3DS. Punkt.
Es gibt auch den New 3DS.
What the?
Und den New 3DS XL.
Und es gibt auch
den 2DS.
Den DSi XL gibt's auch.
Genau.
Gut, dass PlayStation das mit Zahlen macht.
Safe.
Pro Max.
Aber so wie du es gesagt hast, Hase, das iPhone war so die Zeit, wo wir nämlich auch, wir haben schon drüber gesprochen, so Smartphones in die Hände der Gamer auch gekommen sind und einen großen Teil dafür beigetragen oder dazu beigetragen haben, dass Gaming für jedermann wird. Ne? Mhm. Also nicht nur die Handhelds, die natürlich groß und populär wurden, aber allein dieses Smartphone, den jeder in der Hand hatte, so ungefähr, das wurde einfach ein Thema. Ne? Jeder hat irgendwie hin und her geswiped. Was auch insgesamt in dem Jahr 2008 für einen Gaming-Umsatz von 22 Milliarden Euro, Dollar, ich weiß es nicht, Recherche zeigt nicht, was es ist, auf jeden Fall gesorgt hat.
Äpfel.
Äpfel. Zum Vergleich, im Jahre 2023 waren es 183 Milliarden. Also der Gaming-Markt ist am Wachsen, ist immer noch einer der allergrößten Märkte überhaupt, was Umsatz angeht, noch weit vor Hollywood und Musik zusammen, also sprich Video, Filme und Musik. Ne, also das ist wirklich, wirklich krass, was da abgeht. Und ja, das war schon verrückt. Erinnert ihr euch an WoW? Habt ihr schon mal von WoW gehört?
Schon mal gehört, ja.
Ja? Mm-mm. Nee?
Sagt mir gar nichts.
Du nicht?
Ja, nee. Also das war doch irgendwas, war das ein Shooter?
Das ist dieser Streamingdienst oder nicht? Wow.
Ah ja, da kann man Game of Thrones gucken.
Ja,
genau. Damals gab es schon Game of Thrones.
Gott, ich hasse euch.
Nee.
Erzähl weiter, Johnny. Worauf willst du hinaus?
Ich wollte sagen, dass im Jahr 2008 die Erweiterung Wrath of the Lich King rauskam.
Ja. Oh, WOTLK.
WOTLK.
Das ist so krass, ne? Also wenn man so zurückdenkt, ich habe noch bis Burning Crusade gezockt und irgendwie kommt mir das so vor, dass das, keine Ahnung, so 2015 oder so war. Aber 2008 kam Wrath of the Lich King. Licking wollte ich gerade sagen. Brad aus der Licking raus. Oh Gott. Das ist so krass. Also
bitte such das nicht bei Google. Oder anderen Seiten.
Ja, verrückt. Ne? Also es ist so krass. Und auch, was für eine krasse Präsenz World of Warcraft gerade zu der Zeit hatte. Ne? Klar, World of Warcraft ist immer noch da, aber gerade zu der Zeit hatte jeder kannte und jeder hat mal WoW gespielt. Also es war
voll.
Ich unglaublich.
Ich habe Permafrost gespammt durch und durch. Das war beste Leben.
Ich frage mich, wie viel von den 22 Milliarden, oder wie ein alter Deutsche sagt, das sind ja 44 Milliarden in D-Mark. ich frage mich, wie viel davon alleine WoW gemacht hat.
Boah, einen großen Anteil. Jetzt mal die Frage an euch in die Runde. Standet ihr vor dem Lich King höchstpersönlich im Raid mal?
Yes. Ich hab's nur bis Burning Crusade gespielt.
Du, Arthur, ja?
Yes.
Ah, oh, nice. War geil, ne? Der Raid war schon geil, ne?
Vor allem, ich glaube, Burning Crusade war sehr erfolgreich, hundertprozentig. Mhm. Ich glaube, WoTLK war noch mal erfolgreicher, hauptsächlich wegen Arthas, wegen Lich King halt, ne? Weil viele haben Warcraft 3 gezockt, ne? Die ganze Story von Arthas mitbekommen. Und jetzt kommt er auf einmal in WoW rein, als Boss dann dementsprechend, ne? Voll super. Und das war unbeschreiblich einfach, ne? Weil man kannte die Story komplett. Voll geil.
Ja, war echt nice. Also ich habe da auch ganz, ganz aktiv gespielt und das war verrückt. Kennt ihr eine Plattform namens YouTube?
Ja, ich gucke da aktuell ganz viele Kinderlieder mit meiner Tochter.
Stark.
Ist nicht diese Plattform, wo man Wrath of the Licking gucken kann, oder?
doch. Oh nein, bitte googelt es nicht, ey, ehrlich. Nee, tatsächlich wird YouTube so im Jahre 2008 noch ein gutes Stückchen populärer und wird zu dieser Let's Play-Plattform. Also Let's Plays werden dort so richtig in größeren Massen das erste Mal oder ja in größeren Massen wirklich aufgenommen und hochgeladen für Leute zum Entertainment. Und da wird Let's Play mehr oder weniger nicht geboren, aber wirklich populär.
Wisst ihr noch, wie diese alte Übersicht, also das Fenster aussah?
Ja.
So richtig kastenförmig, richtig hässlich. Und damals gab es ja auch noch hier Clipfish und sowas.
Ja.
Genau.
Ja.
Waren so ein paar Konkurrenten.
Mal Video und sowas.
Ja, genau, also mal Video.
Die sind dann ja schnell, also YouTube hat das Ganze schnell übernommen und dann war das Ganze auch Geschichte, ne? Da sind ja auch die alten Hasen entstanden zu der Zeit, wie Gronkh, Commander Krieger und all die ganzen, ne? Ja. Die immer noch da sind und immer noch super populär sind.
Die OGs.
Ne? Die richtigen OGs, Mann. Das sind die Tupacs und Biggies des Let's Plays, Mann.
Ja, nur, dass sie noch nicht gegenseitig abgeknallt haben.
Noch nicht.
Noch nicht. Naja, das Einzige, was YouTube damals versäumt hat, es gab noch keinen Dark Mode. Das ist unerklärlich heutzutage. Sorry, also wirklich.
True. Wenn man sich das anguckt, so was Nico gerade sagt, denn damals YouTube, dieses kastenförmige, hässliche, also für uns heutzutage hässliche, wenn man sich dann so von da aus die nächsten Jahre anguckt, wie schnell sich insgesamt alle Webseiten verändert haben, da sieht man genau, wann die mobilen Smartphones, die auf den Markt gekommen sind und wann die einfach so populär geworden sind, weil alle Webseiten wurden auf einmal angepasst auf mobile Geräte. Das gab es in der Zeit vorher noch gar nicht.
Und warum das auch so geworden ist, früher hat sich keiner wirklich getraut, so gegen die Printmedien zu gehen. Die waren ja damals so riesig.
Ja.
Egal ob du hier, wir kennen Giga noch von damals, ja, die damals schon weit ihrer Zeit voraus waren, die aber auch große Probleme gehabt haben, wirklich Geld reinzubekommen, weil die großen Player, ob es jetzt irgendwelche Kaufhäuser oder sonst irgendwas ist, die haben haben da kein Geld reingesteckt. Und das kam jetzt zu dieser Zeit über das Marketing immer und immer weiter. Es wurde auf Kundenpräferenzen geguckt. Okay, was sieht gut aus? Was kann man gut vermarkten und so weiter? Und über diese Jahre, wie du sagst, Hase, wurde das alles immer und immer weiter angepasst, bis wir jetzt bei diesem großen Punkt angekommen sind, wo Marketing generell für alle Produkte sehr, sehr, sehr stark über Internet, über Social Media und auch über YouTube vertrieben wird.
Ja. Das hat sich dann mit der Zeit ergeben. Vorher haben wir, wenn ihr euch erinnern könnt, Game One auf MTV geguckt, bevor es YouTube in dem Sinne gab, dass YouTube damit populär geworden ist. Ne? Das war verrückt.
Verrückte Zeiten, definitiv. Du hast es erwähnt, Enrico, im Jahr 2008 war die Wii auch richtig stark am Start. Und das zeigt sich auch an den 5 verkauftesten Spiele sind Wii-Spiele.
Ja.
Wii-Spiele. Und zwar, wir haben Wii Sports mit 22 Millionen. Wir haben Mario Kart Wii mit 13 Millionen. Wir haben Wii Fit mit 13 Millionen. Wii Play 11 Millionen. Super Smash Brawl 8 Millionen. Nintendo hat in diesem Jahr ordentlich Geld gescheffelt. Das war eigentlich in jedem Jahr so. Aber die Wii hat übelst abgeräumt. Nicht umsonst eine der wirklich besten Konsolen, kann man sagen. Zumindest der populärsten Konsolen.
Wir haben euch ja schon mal erzählt, warum das so ist. Nintendo legt ja immer den Fokus darauf, dass wirklich jeder, der am Bildschirm vorbeiläuft, das interessant findet, den Fokus auf Gameplay legt und das Gaming auch was für jeder Mann wird. Man sieht es an den Spielen, ob es jetzt ein Sportspiel ist, irgendwie ein Motion-Spiel ist und so weiter. Das kann jung, das kann alt spielen, jeder kann das spielen. Und die haben dann zu der Zeit nicht nur Nintendo, sondern auch andere Entwickler viele Sport- und Musikspiele rausgebracht, wodurch dann dieser Markt noch offener geworden ist, wo wirklich jeder, der wollte, der verschiedene Interessen hatte, immer ein Spiel für sich gefunden hat.
Und das, was die Nintendo oder die Wii dann anders gemacht hat als die PlayStation und die Xbox zum Beispiel, du hattest ja diese Nunchucks und du konntest wirklich Sportspiele spielen. Du konntest in deinem Wohnzimmer auf einmal bowlen, du konntest in deinem Wohnzimmer Tennis spielen.
Angeln.
PlayStation hat es ja versucht, ähnlich zu machen mit der PlayStation 2 schon iToy.
Ja. Yeah.
Das war ja aber nicht mal annähernd das Gleiche, was die Wii da auf den Markt gebracht hat. Dann gab es ja auch die Kamera von der Xbox 360. Das Kinect. Die Kinect. Das war ja eigentlich genau das gleiche wie iToy, nur mal auch mal ein bisschen moderner aufgebaut. Mhm. Aber das, was die Wii gebracht hat, das hat sonst gar keine Konsole geschafft. Und das war
für jedermann.
Genau, es war für jedermann. Und jeder hat es verstanden. Es war einfach zu spielen. Jeder hat sich diese Nunchucks in die Hand genommen. Und das sind einfach Bewegungen, die du so aus dem echten Leben kennst. Du gehst bowlen, du gehst, kämpfst mit Schwertern, konntest Shooter auf einmal, wo du richtig zielen musst und sowas spielen. Richtig, richtig geil.
Und Geniestreich.
Ja, und diese ganzen Add-ons kamen ja dazu, ne? Sei es für Guitar Hero, die Gitarre, SingStar, Mikrofone und alles Mögliche, ne? Das war ja so die große Zeit, wo so viel auf die Konsolen dann an Add-ons gekommen ist. Ich weiß noch genau, darüber habe ich mich aufgeregt. Mann, das kostet Geld, das soll. Warum kaufst du dir nicht einfach eine Konsole und kannst damit spielen, Mann?
Ja, ist so. Naja.
Jungs, ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt aber auch wirklich mit dem Spieljahr 2008 an. Wir haben ja viel darüber geschwärmt, wie die Zeit damals war. Das erste Spiel, das in diesem Jahr rausgekommen ist, war am 22.01. Burnout Paradise. Burnout Paradise ist ein Rennspiel, das von Criterion Games auf der PS3, Xbox 360 und auf dem PC rausgekommen ist. Und ich würde sagen, das hat doch schon ein bisschen was anders gemacht, wie wir das von diesen standardmäßigen Arcade- oder Simulationsracern kennen, weil der Fokus doch sehr viel auf das Crashing gelegt war.
Auf jeden Fall. Also das, was wir sonst bei Need for Speed oder so kennen, da geht es ja wirklich sehr stark immer um dieses Rennen. Need for Speed zum Beispiel hat ja sehr viel auf dieses Underground-Rennen, dann auch später mit Most Wanted und so viel mit Polizei und so reingebracht. Dann haben wir Spiele wie, mir fällt gerade der Name nicht ein.
Gran Turismo?
Gran Turismo zum Beispiel oder ja, oder
gab es damals Forza schon? Ich glaube,
Forza, nicht, danke. Oder? Forza war das, was ich gesucht habe. Die haben sehr viel in Realismus gesteckt. Ne? Mhm. Du solltest dieses Fahrverhalten wie im echten Leben so fühlen über die Konsole.
Ja, eher Simulation, ne?
Genau, eher so Richtung Simulation. Und Burnout hat ja wirklich viel, viel auf dieses Crashen, auf richtig witzige Spielmodis auch reingesetzt. Ich weiß gar nicht, ob das bei Burnout Paradise war oder in einem anderen Burnout-Teil. Da gab es dieses Dummy-Weitwerfen und sowas, wo du den crashen musstest und solche Sachen. Und da war eher der Fokus, war gar nicht auf Realismus gestellt, sondern eher wirklich auf diesen Spielspaß, ne, diesen Fun-Faktor.
Woran ich mich bei Burnout Paradise am meisten oder was sich so festgesetzt hat, ich habe es gar nicht so viel gespielt, aber das war so für mich das erste Mal, dass ich wirklich großartig diese offene Welt als Sandbox auch wirklich so gesehen habe. Wir hatten zwar schon auch mit Most Wanted und so auch eine relativ offene Welt, aber da fand ich das irgendwie, hat mich das überzeugt. Das hat funktioniert. Es war wirklich eine offen befahrene Welt zu einem großen Teil. Und das war damals für mich irgendwie ziemlich innovativ, so wie es Burnout gemacht hat.
Ich weiß nicht, ob es bei Burnout Paradise war oder beim anderen Teil. Du hast auch so einen Modus, wo du quasi einen Crash verursacht hast und dann hast du den Highscore in Geld gesammelt, wie viel Schaden du verursacht hast damit. Mhm. Ne? Ich glaube, das war bei Paradise, bin mir nicht sicher, aber das war übel geil. Ich weiß noch genau, wo wir den Vergleich gezogen haben, Burnout zu Need for Speed dann damals natürlich. Wir fanden die Engine so gut, weil du, wenn du mit dem Fahrzeug ein bisschen gecrashed bist und sowas, die ganze Demolition am Fahrzeug wurde viel besser dargestellt. Mhm. Ne? Bei Most Wanted oder sonst irgendwo hast du die Wand völlig gecrashed, sag ich mal, hast du nur einen Kratzer im Auto. Ne? Ja. Hier geht ja alles völlig kaputt. Ne? Haben wir uns auch super drüber gefreut.
Aber ich finde es auch gut, dass es genau diese beiden Spiele gab. Ne? Need for Speed war wirklich ein Rennspiel durch und durch und hat auch mega Bock gemacht. Und Burnout war ein bisschen anders. Bei Need for Speed hast du richtig Kraft reingesteckt und Zeit, um deine Autos hochzutunen und so. Und Burnout hatte einfach diesen Spaßfaktor, den du mit mehreren Leuten auch zocken konntest. Ne? Du hattest ganz unterschiedliche Modi, die auch wirklich gar nicht unbedingt mit Rennen zu tun haben. Bei Need for Speed hatte ja irgendwie, egal welchen Spielmodi du hattest, ob das Drag-Rennen, Drifting, es ging immer darum, der Schnellste zu sein. Und bei Burnout hattest du Spielmodis wie dieses Crashen. Es gab diesen Modus, wo du markiert wurdest und gejagt wirst. Da gab es Stunt-Modi, wo du Dings sammeln musst, wo du Punkte sammeln musst, je besser deine Stunts sind. Ja, und genau deswegen bin ich auch froh, dass wir Need for Speed und Burnout Paradise beide Games hatten.
Ich hatte aber immer das Gefühl, dass tatsächlich Burnout irgendwie Need for Speed abgelöst hat. Weil wir haben ja auch schon ganz oft darüber gesprochen, ab einem gewissen Punkt ist für uns Need for Speed so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil die Spiele nicht mehr so geil waren irgendwie. Ne? So gerade so nach Carbon, für mich war die Geschichte eigentlich komplett vorbei. Selbst Carbon habe ich nicht mehr so hart abgefeiert. Ja. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass Burnout irgendwie die Leute rangezogen hat, die nicht so überzeugt waren von Need for Speed zu dem Zeitpunkt.
Das war für mich hauptsächlich wegen dem Tuning, weil das abgenommen hat, das hat nicht mehr so viel Spaß gemacht, bei Carbon schon und darauf die folgenden Teile ja auch nicht. Und dann habe ich mich dann auch ein bisschen bei Rennspielen zumindest mehr auf das Gameplay konzentriert. Mhm. Ne? Das hat mir dann mehr Spaß gemacht, Burnout zum Beispiel. Und deswegen fand ich das dann irgendwie ein bisschen besser, als stumpf Rennen zu fahren in dem Sinne. Kaputt machen ist super.
Immer gut, immer gut.
Bei Burnout Paradise waren wir uns alle einer Meinung. Burnout hat von uns ein glattes B bekommen. Mhm. Ich denke, es ist auch verdient. Ja. Wir haben ja die Pros und Cons so ein bisschen durchgesprochen. Das nächste Spiel, das aber rauskommt, liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen. Denn am 31.01. kam Super Smash Bros. Brawl raus. Ja, Super Smash Bros. Brawl ist ein Spiel von Nintendo, das auf der Wii rausgekommen ist, was dann in dieser Smash Bros. Reihe der nächste Titel geworden ist. Habt ihr das Spiel gespielt, Jungs? Ich habe da nämlich sehr gemischte Meinung zu.
Echt? Ich habe sehr, sehr gutes Gefühl bei dem Spiel, weil hauptsächlich wegen dem Punkt, wir hatten auf der N64 hatten wir Super Smash Bros., den ersten Teil. Der hatte eine wahnsinnig limitierte Anzahl an Charakteren, muss man sagen. Und bei Brawl hat sich das ein bisschen geöffnet. Wir hatten mehr Charaktere, war ein neues Spiel und es war einfach viel zu viel Zeit vergangen, seit Super Smash Bros. Rausgekommen ist. Und deswegen war Brawl heiß erwartet von so vielen Leuten, von mir persönlich auch. Und zu der Zeit nur Tekken, was man zu zweit zocken konnte für mich. Und Super Smash, was man zu viert dann zocken konnte mit seinen Kollegen. Das der beste Koop, ja, Fighting Game kann man das ja nennen. Was es für mich gab tatsächlich. Ne?
Aber vergisst da einer, dass es dazwischen einen Teil gab namens Melee auf der GameCube?
True, Alter, der kam ja davor.
Welcher eigentlich bis heute immer noch der Teil ist, der in der Community am allerstärksten angenommen ist.
Mhm. Ja, wobei der neueste Titel ist auch immer noch sehr gut.
Ultimate heißt, ne? Ja, genau. Hat natürlich sehr, sehr viel Gutes getan. Aber auch Brawl war interessant in vielerlei Hinsicht. Was ich interessant fand, das war das erste Mal tatsächlich, dass Charaktere spielbar waren, die nicht aus dem Nintendo-Universum kommen. Namentlich waren das hier Solid Snake, Sonic und der Roboter. Ich weiß gar nicht, wo der herkam.
Das ist ein ganz eigenes Spiel gewesen.
Ein ganz eigenes, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das war das allererste
Rob
Mal.
Rob heißt er doch, oder?
Ja, genau. Ja. Es gibt das allererste Mal eben Charaktere, die nicht aus der Nintendo-Welt kommen. Und das hat einfach vieles aufgemacht. Weil wenn wir bis heute gucken, Ultimate haben wir erwähnt, wie viele Charaktere mittlerweile dabei sind, die nicht original Nintendo sind. Ne? Mhm. Und was das Spiel einfach komplett aufspeist.
Das ist wirklich riesig. Ne?
Genau. Das ist der Hammer. Ich meine, wir haben Banjo-Kazooie, wir haben Sora aus Kingdom Hearts, wir haben Cloud, Sephiroth, wir haben, keine Ahnung, jeden Menschen auf diesem Planeten. Mhm. Wahrscheinlich sogar Hase als spielbaren Charakter.
Ja, ich bin nicht auch dabei.
Ne, das war verrückt, wirklich.
Es hatte auch eine richtig, richtig heftige Grafik. Da wirklich hands down, es ist tatsächlich der Fall, zu dieser Zeit ein Meilenstein gewesen. Das Spiel hat aber so ein paar, ja, fast Kinderkrankheiten, kann man sagen. Zum einen, falls ihr in dieser Szene so ein bisschen unterwegs seid, kennt ihr diesen Gag, der oft auf Turnieren gebracht wird, wo das Spiel gespielt
Sakurai.
Worden ist?
Sakurai!
Der hat in dieser Bewegungssteuerung, wie kann ich das am besten erklären? Normalerweise bei den älteren, noch bei den neueren Titeln, hast du immer ganz, ganz schnell die Richtung gewechselt. Du bist auf der Stelle sozusagen nach links und rechts gedreht, damit du auch solche Angriffe nach hinten machen konntest. Und Sakurai wollte das in diesem Spiel nicht haben. Und das hat nämlich dazu geführt, dass du stolperst, wenn du das zu schnell hintereinander machst. Und dann gab es halt immer wieder einen großen Aufschrei, weil das Spiel sehr langsam dadurch geworden ist. Und zum anderen ist das Spiel nicht gebalanced, weil Meta Knight in diesem Spiel so stark ist, der steht wirklich über allen anderen Charakteren oben im Ranking. Wenn du auf Turniere guckst, spielen alle Leute Meta Knight. Der hat so krasse Fähigkeiten, sich wieder auch unter der Map wieder hochzuholen und so weiter. Hat richtig, richtig viel Schaden. Und bei so einem langsamen Spiel, wie das jetzt geworden ist, verhältnismäßig langsam, dominiert er einfach viel zu krass. Und es wurde ja nachträglich sehr, sehr viel gemoddet. Das Spiel hat ja so ein paar Programmierfehler gehabt, nenne ich sie mal, oder Lücken gehabt, wodurch die Modding-Community sehr stark eingegriffen hat, um das Spiel dann für sich zu balancen. Weil es von Nintendo macht das im Nachtrag nie, die fassen Spiele nie wieder danach an, nicht gemacht worden ist, was ja mir so ein bisschen negativ aufgestoßen ist. Die neueren Teile oder auch Melee waren um einiges besser vom Gameplay, meiner Meinung nach.
Mhm. Was der Gag hinter diesem Stolpern war, was eingebaut wurde, Sakurai hatte damals gesagt, er möchte, wie du gesagt hast, einmal verhindern, dass dieses super schnelle, sehr, sehr kompetitive Gameplay da ist, sondern vielmehr tatsächlich dieses Family Gaming. Also, dass Leute, die vielleicht auch nicht so stark sind, mal die Chance haben, gegen jemanden anzutreten, der eben dadurch, dass er mal irgendwie hin und her stolpert, nicht so die Bewegung machen kann, auf die er Bock hat. Das ist im kompetitiven Bereich natürlich übelst reinscheißt, ist gar keine Frage. Deswegen ist das auch im Endeffekt nicht so groß gewesen, aber immer noch eben als Family Brawling unter Kumpels Game natürlich stark, gar keine Frage, ne? Was auch noch neu war in dem Teil tatsächlich das allererste Mal, war so ein gewisser Story-Modus, wo du auch zu zweit durchspielen konntest und so bestimmte Jump-Passagen hattest und Aufgaben hattest, ne, irgendwie besiege den und den und das fand ich auch ganz geil. Ich mag solche Modis immer, wenn es nicht einfach nur okay, wir hauen uns jetzt gegenseitig auf die Fresse ist, sondern so ein bisschen mehr Story dahinter, ein bisschen was abarbeiten, ähnlich wie bei Soul Calibur hatte das ja auch. Das fand ich super. Tekken hatte das ja auch irgendwann mal, ne? So, alle kamen irgendwann mal damit an. Und ich mag das. Das finde ich sehr, sehr geil.
Ist das nicht sogar der erste Teil, wo diese Ultra-Smash-Attacke durch diesen Smash-Ball dazugekommen ist?
Ich habe auch da gerade dran gedacht. Bei mir gab es das, glaube ich, nicht.
Nee.
Das kam erst jetzt dazu, ne? Bei Brawl.
Total der geile Game-Changer, meiner Meinung nach.
Bis heute noch drin, ne?
Ja, wenn wir auf dem Sofa zocken, da wird immer mit den Super-Attacken gespielt. Wenn es dann später in die Turniere geht, also wirklich kompetitiv, wird das immer abgestellt. Dann gibt es diese Super-Attacken nicht. Finde ich auch richtig so, weil die immer One-Hit-KOs waren oder zum großen Teil. Aber damit haben die echt einen großen Spaßfaktor mit reingebracht.
Das ist, was bei Super Smash auch immer geiler ist als bei den anderen Brawlern, die wir kennen, also sowas wie Tekken oder Soul Calibur oder FIFA. Das find ich, dass du hast erstmal die Möglichkeit, mit vier Spielern jetzt auf der Wii zu spielen, und jetzt auf der Switch kannst du ja, glaube ich, sogar bis zu 8 Spielern oder bis zu 6 Spielern, ich bin mir gar nicht sicher, spielen. Und du hast halt immer dieses Couch vermöbeln. Also nicht, du vermöbelst dich mit der Couch, sondern du sitzt mit allen Jungs auf der Couch. Und ihr vermöbelt euch die ganze Zeit.
Je nachdem, wie es ausgeht, vermöbelt man sich auch mit der Couch.
Das kann passieren. Aber das, was dann noch da zusätzlich kommt, ist, dass jeder Kampf anders ist, weil du nicht so wie bei Tekken deine Lebensanzeige hast, wenn das Leben weg ist, ist halt vorbei, sondern du hast immer noch, du kannst auch, du hast ja diese Prozentanzahl, und je höher diese Prozentanzahl ist, desto leichter fliegst du einfach raus.
Mhm.
Und du kannst trotzdem auch mit deinen 300%, wenn du es richtig gut anstellst, und der andere hat 0%, kannst du immer noch gewinnen.
Ja.
Und das ist bei Tekken halt ein bisschen anders. Und das macht auch jeden Kampf unterschiedlich lang. Also ein Kampf kann innerhalb von einer Minute vorbei sein, ein Kampf kann aber auch dann minutenlang, 10 Minuten, 15 Minuten lang dauern.
Ja.
Und das fand ich so geil. Und gerade das hattest du bei Super Smash, teilweise konntest du den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend stundenlang da sitzen und mit den Jungs zocken, weil jeder Fight einfach wieder was ganz Neues war.
Ja, man kann ja auch nicht alles gut über das Spiel reden. Man muss doch mal was Schlechtes sagen. Und zwar, wenn wir den kompetitiven Bereich jetzt nehmen. Jetzt wurde das bei Brawl eingeführt, dann dementsprechend, dass man stolpert. Aber das ist, glaube ich, für Nintendo eine verpasste Möglichkeit gewesen, richtig in den kompetitiven Bereich reinzukommen. Weil wenn wir die Spiele wieder vergleichen, wir haben ein Super Smash, welches für den Neuling oder einen nicht so erfahrenen Spieler, sage ich mal, oder für die Eltern oder für Kinder sehr, sehr schwer ist, mit Button-Smashing in irgendeiner Weise weiterzukommen, was anders bei Tekken ist. Mit Button-Smashing macht mich teilweise meine Tochter fertig, ne? Es ist so. Und weil das so ein Titel ist, wo du mit Button Smashing nicht weiterkommst, finde ich, dass es mehr ins Kompetitive gehen sollte. Heißt also, dass das Balancing wirklich stärker fokussiert werden müsste, um diese Sparte, die ja auch sehr, sehr viele Spieler dann mit hinzuzieht, stark abholt. Das fehlt.
Ich glaube, Nintendo war da nie wirklich hinterher. Ich glaube, bis heute nicht wirklich. Das ist so ein Ding, was immer so ein bisschen mitläuft. Wir haben es gesehen, bei Ultimate jetzt gibt es auch große Turniere und sowas. Es gibt auch Pokémon-Turniere und keine Ahnung was. Aber ich habe immer das Gefühl, dass das so im Nebenher einfach läuft und gar nicht so das Thema ist.
Schade, weil die Spiele meiner Meinung nach könnten viel besser sein, auch Ultimate, als sie jetzt sind, wenn das viel mehr gebalanced wird einfach. Ne? Wenn neue Sachen dazukommen, neue Movesets in dem Sinne, ne? nicht neue Moves für die einzelnen Charaktere, sondern vom Movement selber irgendwas noch aktiv gemacht wird, ne? Verpasste Möglichkeit, meiner Meinung nach, da hätte man mehr rausholen können.
Ja, ich verstehe dich. Was ich tatsächlich sehr stark mit diesem Spiel verbinde, ist gar nicht, dass ich es selber sehr viel gespielt habe, sondern dass ich das Spiel genutzt habe, um andere Spiele zu spielen. Ich erkläre euch jetzt, was ich damit meine. Und zwar, die Wii war eine Konsole, die man auch relativ gut hacken konnte. Ja, sorry, ich oute mich. Ich habe gefühlt jede Konsole, die ich jemals hatte, jedes Handheld habe ich gehackt. Sorry. Und die Wii konnte irgendwann mal, weil die echt ein bisschen kaputt war in der ganzen Architektur, ich kenne mich da natürlich jetzt nicht so aus, aber ich wusste halt, wie man bestimmte Dinge macht. Man konnte die Wii hacken, indem man, ich glaube, es waren damals 3 oder 4 Spiele, die du eingesteckt hast und die dafür gesorgt haben, dass irgendwelche bestimmte Exploits ausgeführt werden, die dafür sorgten, dass du Homebrew installieren kannst, und Homebrew hat dafür gesorgt, dass du Custom Firmwares installieren konntest und dann damit Dinge machen konntest, die du normal machen wolltest. Wie zum Beispiel die Konsole an Region locken. So, also du konntest Spiele spielen, die nicht aus Deutschland oder PAL dementsprechend kamen, sondern Japan, US, was auch immer. Oder auch vielleicht, wenn du die Spiele original besessen hast, dumpen auf, als eine Datei und dann natürlich auf eine Festplatte packen konntest und dann einfach dieses Spiel spielen konntest. Ich erzähle nicht weiter.
Das reicht und ja auch.
Das reicht auch. Also das liegt aber auch daran, was Enrico vorhin gesagt hat. Brawl war einfach ein bisschen kaputt. Das Spiel war nicht so sauber entwickelt und deswegen gab es dort einfach bestimmte Möglichkeiten, diese Exploits auszuführen. Und ich finde es so witzig, dass gerade eins von diesen vier Spielen, welche man haben musste, da war irgendwie so ein super random japanisches, keine Ahnung was, Game, noch ein anderes, nicht so bekanntes Spiel und Super Smash Ball, was gefühlt jeder sowieso schon zu Hause hatte. Das war so das Verrückte, wo ich mir dachte, okay, ich gucke mir die Auflistung an, ich brauche Brawl, ja nice, habe ich doch geliehen. Cool. Ja, genau. Ich dachte, okay, alles klar. Und so war das. Also, finde ich nice. Kurze Randnotiz.
Gut. Super Smash Bros. Brawl hat von uns ein glattes A bekommen. Ebenfalls am 31.01. rausgekommen ist Devil May Cry 4. Devil May Cry 4 ist ein Action-Game von Capcom und kam auf dem PC, der PS3 und der Xbox 360 raus. Mhm. Jungs, wie fandet ihr Resident Evil?
Also, ganz ehrlich, ich habe mich so auf dieses Spiel gefreut, weil ich habe Devil May Cry 3 für mich immer noch der beste Teil der Reihe. Ich habe ihn so geliebt, ich habe ihn so gerne gezockt. Und das ist wirklich das Danke, dass ihr aus Versehen Resident Evil kaputt gemacht habt und daraus Devil May Cry gemacht habt.
Weil das ist unser Running Gag, ne?
Ja. Immer. Das ist Capcoms Running Gag. Nein, nicht Running Gag, also ein wirklich geniale Spieleserie, die rausgekommen ist. Und ich habe mich dann auch mega gefreut auf Devil May Cry 4 und es hat sich auch gelohnt. Ich finde immer noch, Devil May Cry 3 hat es besser gemacht. Wir hatten dort nämlich mit Dante gespielt und Dante finde ich als Charakter einfach richtig genial. In dem ab Devil May Cry 4 oder im Devil May Cry 4 haben wir dann einen neuen Charakter bekommen als Main Character. Das war Nero. Und Nero hat sich dann so ein bisschen vom Charakter her auch anders entwickelt als Dante. Das hat mir so ein bisschen auch gefehlt, diese Dante. Dante ist im Spiel auch, den trifft man da, er ist als Nebencharakter in der Story da, aber man spielt halt nicht mehr Dante. Sonst
Hase, ich würde dir empfehlen, das Spiel wieder zu spielen.
Warum spielt man doch mit Dante?
Ja, 50% des Spiels.
Echt?
Ja.
Das habe ich gar nicht mehr im Kopf.
Fake News. Du spielst erstmal als Nero, 50% ungefähr, und dann spielst du mit Dante weiter. Wo Nero dann quasi gefangen wird, wo Spoiler. Er Yamato extrahiert bekommt und sowas, weißt du?
Ja.
Und dann kommt Dante, da musst du noch ein paar Bosse, auch die alten Bosse, die Nero schon gelegt hat quasi, in einer anderen Form teilweise.
Stimmt.
Musst du die dann klatschen, bis du dann Nero befreist.
Ja, stimmt, jetzt habe ich es auch wieder. Na? Stimmt, gut, dass du sagst. Ja, trotzdem, auch wenn ich Fehlinformationen verbreite, mega cooles Spiel gewesen. Ich habe mich super gefreut, dass wieder ein neuer Teil rausgekommen ist. Vom Spielprinzip natürlich das gleiche wie die anderen Devil May Cry Teile, ein bisschen funktionale Anpassung, Verbesserung, also Steuerung mäßig war das doch nochmal ein bisschen flüssiger, sage ich mal, weil es einfach ja auch mehr bessere Performance und sowas in den neuen Konsolen waren, aber von mir aus kann gerne immer mehr von denen kommen.
Ich denke, Hase hat alles gesagt. Das ist so ein langer Monolog.
Punkt. Definitiv nicht. Ich denke, zum dritten Teil, natürlich storytechnisch muss man sehen. Der dritte Teil ist die Vorgeschichte quasi, ne? Wie das Ganze sozusagen entstanden ist um Dante und Virgil, sein Bruder, und wie die da den Beef quasi angefangen haben sozusagen. Und hier, Spoiler-Alarm, im vierten Teil, Nero ist der Sohn von Virgil tatsächlich. Und das finde ich so geil, dass die Story weitergeführt wird. Wir hatten den ersten Teil, der storytechnisch, ja, so lala, war das erste Spiel, war gut, die Story, Spadas Sohn und keine Ahnung was, ne? Der zweite Teil ging noch ein bisschen weiter, aber schon wieder, du hattest keinen Bezug zu den Charakteren, gar nichts, ne? Und auf einmal nach dem dritten Teil, nachdem Prolog in dem Sinne, hast du den vierten Teil, wo die Story wirklich weitergeht mit den Kindern auch, also mit dem Kind dann dementsprechend von Virgil. Und dann hast du ab dem Teil, finde ich, so eine richtige Verbindung mit den Charakteren. Ne? Vor allem, weil Dante in Teil 3 so absolut geil war. Hier hast du eine richtige Verbindung dann mit den Charakteren und die Story geht einfach so geil weiter. Und das ist das, was mich fasziniert. Ne? Das Gameplay-Technische haben die hier meiner Meinung nach richtig, richtig krass verbessert. Erstens mit Nero, dem neuen Charakter, der hat einen Arm, mit dem man Monster zu sich ziehen kann und verschiedene Kombos machen kann. Das ist eine absolut geile Neuerung, die dazugekommen ist. Die haben so viele Systeme mit den Kombos eingeführt, die einfach zu verstehen waren, sehr, sehr einfach, aber sehr hart zu meistern waren. Ne? Was im dritten Teil ja so ein bisschen Larifari ging, weil du mit Dante quasi die Waffen geswitcht hast, die ganze Zeit im dritten Teil, und dadurch quasi fast automatisch Combo gemacht hast, weil du so einen Switch-Angriff hattest. Ne? Wenn du die Waffen switcht, angreifst, dann macht er so einen Switch-Angriff. Das hast du halt immer genutzt, das hat krass ausgesehen und waren fette Kombos. Aber hier musstest du wirklich die Kombos anwenden, damit die funktionieren dann dementsprechend. Und mit Dante haben wir, was wir immer gefeiert haben in den anderen Spielen, du bekommst mit Dante so viele Waffen einfach nur und so viele unique Waffen. Ne? In dem Teil hast du dann halt so ein, was war das für eine Waffe? Die hat einen Cowboy-Hut auf jeden Fall auf und dann wirft er mit Rosen und lässt alles explodieren und völlig abgefahren. Ne? Und das ist das Geilste, wenn man mit Dante spielt, in allen Spielen verschiedene Waffen und damit Kombos zu machen. Das haben die hier perfektioniert und voll geil.
Ich glaube, jetzt wurde alles gesagt.
Jetzt wurde alles gesagt, Entschuldigung.
Also Capcom, gerne bitte bringt einen neuen Devil May Cry Teil raus oder verkackt nochmal ein Resident Evil Spiel und macht daraus ein neues Spiel, wenn es genauso geil wird. Immer gerne.
Ja, wir kriegen doch ein neues Devil May Cry, beziehungsweise es wird ja verkackt, der Witz in Resident Evil.
Oh.
Das kommt doch.
Oh, stimmt.
Nein, Entschuldigung, ich habe Quatsch geredet. Es wird ein Onimusha, aber das wird natürlich dann
Resident Evil. Ist dasselbe, nur anders.
Genau. Ja, ich muss sagen, ich finde es immer schade, dass ich nie so wirklich in Devil May Cry reingekommen bin, weil am allermeisten interessiert mich tatsächlich die Story. Ich finde das, glaube ich, sehr, sehr interessant, was da, wie da, wo da, warum da und ja. Keine Ahnung. Hätte ich Bock.
Hätte ich auch auf jeden Fall Bock. Weil wir so viel Bock auf dieses Spiel hatten und auch noch sehr viel Bock auf einen neuen Teil haben, hat Devil May Cry 4 von uns ein A bekommen. Am 29.04. haben wir Grand Theft Auto 4 bekommen. GTA 4 ist ein Action-Adventure von Rockstar North, damals noch, heutzutage heißen die ja einfach Rockstar Games, was auf der PS3, Xbox 360 und auf dem PC rausgekommen ist. Und mit Nico Bellic suchen wir in der Stadt Liberty City mal wieder nach einem Verräter aus dem Krieg. Mhm. In diesem Teil ist der Fokus ja sehr, sehr stark wirklich auf Freundschaften und auf so ein bisschen die Bindung gekommen. Das, was wir aus den älteren Teilen kennen, dass man sich auch Gebäude kaufen kann, da war ja in den älteren Teil der Fokus so drauf, dass man sich als Person wirklich so reich wie möglich macht, also wirklich seinen Standpunkt aufarbeitet, nicht mehr so gegeben. Jungs, wie habt ihr die Zeit in Liberty City verbracht?
Mit viel Spaß, Shooten, Autos klauen. Wir haben jetzt mit GTA 4 einen ziemlichen Innovationsschub bekommen im Gegensatz zu GTA 3. Bei GTA Vice City war ja der davor. Bei GTA 4 haben wir einfach, man merkt einfach, dass dort die ganze Hardware ist einfach so viel besser geworden, dass die Physics und sowas in dem Spiel einfach viel, viel besser machen können. Vorher war das bei den GTA-Teilen zum Beispiel auch so, dass habe ich letztens sogar noch ein Video gesehen, wenn du jemanden überfahren hast, war das so, als würdest du einfach so ein Holzbrett anfahren und die sind wie so ein Holzbrett einfach umgeklappt und lagen auf dem Boden.
Nur als ob das Holzbrett eine Animation hätte, ne?
Ja, das Holzbrett konnte schreien, ne? Das war,
und sich einmal kurz knicken.
Genau. Und dann lag das Holzbrett da und dann ist unter dem Holzbrett einfach so eine Blutpfütze so immer größer geworden. Hier war das dann so, dass die Leute wirklich richtig wie Dolls weggeflogen sind. Die hatten richtige eine Doll-Motion, ne? Also die haben richtige Motion, wie echte Menschen, die umgefahren werden. Ne? Ich weiß nicht, ob Rockstar da ein paar Menschen umgefahren hat, um zu gucken, wie das aussieht, aber es sah richtig brutal echt aus. Also ich habe jetzt schon ein paar Menschen umgefahren, ich weiß, wie es aussieht.
Ich finde es sehr witzig, dass wenn du Spiele bewertest, immer ganz oft direkt auf diesen Brutalitätsfaktor kommst. Das ist für dich sehr, sehr wichtig.
Das ist gleichzusetzen mit dem Spaßfaktor, weißt du?
Das ist der Spaßfaktor ist ja, für Hase.
Also, ja gut, aber im Endeffekt, ganz ehrlich, was hat man denn bei GTA am meisten gemacht, sobald man irgendwann mal die Story durchgespielt hat? Absolut Rampage. Durch die Gegend. Und einfach nur ballern, gucken, wie viele Sterne man sammeln kann oder wie lange man der Polizei eben entfleuchen kann. Ansonsten hatte natürlich GTA 4 aber auch eine coole Geschichte mit einem echt mal anderen Charakter. Ne? Diese ganze leicht osteuropäische Anhauchung hat uns natürlich nochmal ein bisschen mehr gefallen. Also mich hat das direkt sehr angesprochen. Was mich nicht angesprochen hat tatsächlich in GTA 4 war, dieses Socializing mit den Leuten ging mir irgendwann mal so krass auf den Sack.
Es ist schon ein bisschen mehr so eine Simulation geworden, ne?
Es ist insgesamt besser gemacht, sage ich mal. Die Simulation dieser Welt von Liberty City, diese Sandbox, ist insofern besser. Wobei auch nicht, ja. Du hattest zum Beispiel auch keine Rollenspielelemente mehr. Also sprich, du konntest nicht wie bei San Andreas dieses Training machen, um irgendwie ripped zu werden. Du konntest kein Fastfood essen, um fett zu werden. Sowas gab es alles nicht mehr.
Das fehlt mir.
Ja, Rückschritt. Rückschritt, ein bisschen einfach. Rückschritt. Gleichzeitig hattest du eben schon dieses Socializing, was krasser war. Das heißt, irgendjemand hat dich angerufen von deinem Freund. Ey, ja, was geht ab? Hast du Bock auf Bowlen? So ungefähr. Und dann, das konntest du machen. Das war irgendwie witzig, wenn du es ein, zwei Mal gemacht hast. Aber dann ging mir das auf den Sack, weil die immer wieder angerufen haben. Immer wieder.
Ja.
Aber das war auch wieder, ich habe so gemischte Gefühle, weil das war auch wieder auch so ein geiles Element, dass du dieses Smartphone hattest. Für mich, glaube ich, das erste Mal, dass ich sowas in dem Spiel gesehen habe, wo du eben Kontakte hattest, Leute anrufen konntest, angerufen wurdest, du hattest dort die Karte drin, du hattest Zugang zum Rockstar-Internet, also du hattest halt Internetadressen, wo du Sachen aufrufen konntest, Waffen kaufen konntest. Das fand ich sehr, sehr geil. Das gab es, glaube ich, vorher nicht so. So, das war wieder ziemlich nice, ne?
Darüber hast du auch deine Cheats ausgewählt, glaube ich, ne?
Ich meine ja. Ich habe natürlich nie mit Cheats gespielt.
Ja. Nur als ich das durch hatte.
Ne, aber also für mich war es echt ein GTA sehr, sehr gemischter Gefühle. Es hatte viel Gutes, aber auch viel irgendwie, was mir nicht so gefallen hat.
Ich denke auch, weil es kleiner geworden ist, du hattest quasi weniger Möglichkeiten, weniger dieses freie Welt, du hattest weniger verschiedene Habitate, wenn du so willst, ne, mal die Waldregion oder die Inselregion oder sonstiges, ne, sondern du hast nur Liberty City, du hast eine Insel dann daneben und Punkt aus Ende in dem Sinne, ne. Das war so ein bisschen weniger. Aber wenn man das von der Engine vergleichen müsste, um da mal sich eine Vorstellung machen zu können, die Engine ist ähnlicher zu GTA 5 als zu San Andreas.
100%, ne? Ja.
Das ist quasi der Grundstein von GTA 5, wenn man so will.
Technisch, ne? Viel, viel fortgeschrittener.
Ja.
Definitiv. Ne? Also das war schon echt stark. Die Grafik damals, krank.
Damals, ja.
Wie die Autos aussahen damals oder auch diese Welt, die Wettereffekte, die teilweise da waren. Ich weiß, dass mein Rechner das damals absolut nicht geschluckt hat. Gar nicht, das lief scheiße.
Ja, das war das Crysis dieser Zeit. Ne? Nee, wobei Crysis war noch krasser. Nee,
Crysis lief zu der Zeit immer noch nicht auf dem Rechner.
Stimmt.
Heutzutage immer noch nicht.
Ja.
Genau, und das war die Hauptsache, die uns so fasziniert hat. Ne? Natürlich die Geschichte, ne? Weil wir sehr viel damit assoziieren konnten dann auch. Ne?
Ja.
Und das geile Gameplay mit der Grafik, das war super geil.
Ja.
Story natürlich darf man nicht vergessen, GTA grundsätzlich. Ne?
Ja,
GTA 4 hatte seine Stärken und hat auch seine Schwächen. Und deswegen hat GTA 4 von uns ein A bekommen. Am 12.06. haben wir Metal Gear Solid 4 ganz auf The Patriot bekommen.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt und Hase und Arthur machen ihr Ding, oder?
Ich sag zumindest noch, dass es ein Action-Adventure mit Stealth-Elementen ist von Kojima Productions, / Konami hat auch so ein bisschen die Finger mit dem Spiel, und kam auf der PS3 raus. Und jetzt habt ihr freie Fahrt.
Also, erstmal willkommen zur Folge Metal Gear 4. Metal Gear Solid 4 war natürlich, wie man...
Ja, warte, wir müssen auf dem Gameboy starten.
Also der erste, nein, Mit Metal Gear Solid 4 haben wir auch wieder einen unglaublich coolen Metal Gear Teil. Ich sag's immer wieder, Metal Gear 3 war mein Lieblingsteil, aber auch Metal Gear 4 war mega, mega cool. Da hat Kojima mal wieder richtig einen rausgehauen. Wir haben hier nämlich die Story, die dann weitergeht. Bei Metal Gear 3 ging es ja zurück in die Vorzeit, die Story von Big Boss, also vor Solid Snake. Und hier spielen wir wieder Solid Snake.
In alt.
In alt. Und man denkt sich, Solid Snake in alt, okay, krass, weil die Person drumherum, mit denen Solid Snake sonst zu tun hat, sind nicht so gealtert wie er. Und dort kriegt man dann extrem viel von der Backstory von Solid Snake mit. Also wieso ist Solid Snake da? Wie kam dieser diese Verbindung zu Liquid zustande? Wie kam die Verbindung zu Eva zustande? Wie kommt die Verbindung zu Big Boss zustande? Wieso altert Snake so schnell?
Metal Gear 4 hat, sorry, dass ich direkt dazwischen rede, Metal Gear 4 hat im Grunde genommen fast alle Fragen beantwortet.
Ja.
So ein
ja.
fünfter Teil wäre fast gar nicht mehr notwendig gewesen, weil 4 fast alles, was irgendwie an interessanten Fragen zumindest da war und noch so offenen Sachen, eigentlich alles abgearbeitet hat.
Das ist der vierte Teil hat die Geschichte von Solid Snake quasi beendet. Alles, was an Fragen offen war, war komplett dann danach nicht mehr als Fragen, sondern als Antworten gegeben. Der fünfte Teil war zwischen dem dritten Teil, also der Prequel Big Boss,
stimmt.
und Solid Snake überhaupt. Ne? Ja, also da hat man ja auch mit Big Boss dann gespielt, ne?
Was wir bei Metal Gear 4 anders haben als bei den vorherigen Teilen, das Spiel ist ein bisschen actionlastiger als dieses Tales. Das Tales ist nicht mehr so krass im Vordergrund wie in den alten Teilen. Wir sind in so einem kleinen Kriegsgebiet und dort laufen überall Soldaten drum und wir laufen auch durch dieses Kriegsgebiet. Und hier, da wird schon, also da geht es schon mehr Richtung Shooter auch. Also man hat auch dieses Tales, man hat auch viele neue Funktionen, die man vorher nicht hatte. Aber insgesamt geht es da doch mehr ums Shooten und ums Kämpfen als in den vorherigen Teilen.
Das zeigt sich allein schon dadurch, dass du, wenn ich es mir richtig erinnere, du konntest ja im vierten Teil nicht mehr deine Tarnung selbst auswählen, wie im dritten Teil. Ich bin gerade im Gras und deswegen nehme ich so einen grünen Tarnmodus. Sondern es gab ja dieses, ich weiß nicht mehr, du hattest so Nanomaschinen?
Genau. Ja, genau, und so einen Nanosuit.
Genau, und wenn du dich irgendwie an die Wand gepresst hast, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann hast du ja irgendwie nach einer Zeit die Farbe angenommen.
Genau,
ja?
So genau, Camouflage, also dieses Camouflage-Element selber auswählen, dass es dazu passt, zu deinem Habitat, wo du gerade bist, das haben die komplett rausgenommen mit diesem Nanosuit. Ne?
Ah, ein bisschen schade, ne?
Definitiv. Es war ja an sich sehr, sehr viel futuristischer. Es war einfach, das ist quasi der Vorreiter von Metal Gear Rising, ne?
Ja,
wo du nur noch mit Cyborgs rumgeslasht hast und keine Ahnung was, ne?
Wo du aber gerade Metal Gear Rising erzählst oder nennst, wir haben bei Metal Gear 4 dann auf einmal Raiden wieder gesehen, aber nicht Raiden so, wie wir ihn kennen, sondern Raiden als I want to be Ninja. und so ist dann auch die Story. Wir haben in jedem Metal Gear Teil immer einen Ninja gehabt und auf einmal ist Raiden der Ninja.
Ja, Mann.
Und das war mega cool. Die Cinematics, mega geil, wie Raiden dann gegen die Metal Gear, die kleinen Metal Gears da kämpft und so, die zusammenschnibbelt und so. Mega geil. Ich hatte so Gänsehaut. Ich fand das so geil.
Hundertprozentig. Das einzige Futuristische, was wir vorher hatten, waren halt die Metal Gears sozusagen. Ne? Im dritten Teil natürlich so ein Panzer als Metal Gear, dann, ne, war jetzt nicht so, wie hieß der nochmal, Shaggerhot oder so?
Shaggerhot, ja.
Ja. Teil 1 und 2 waren auch, Metal Gear Rex war auch eher ein Panzer sozusagen. Genau. Metal Gear Ray war schon ein bisschen futuristischer, dass er flüssigere Bewegungen hatte und alles mögliche. Und hier haben wir tatsächlich so einen abgefahrenen futuristischen Scheiß, ne? mit Nanosuits und keine Ahnung was. Also in der Zeit sind wir definitiv fortgeschritten. Was sich auch an den Waffen bemerkbar macht, an allem Möglichen. Meiner Meinung nach haben die Metal Gear 4, weil du, Johnny, sagst, dieser Stealth-Element geht dadurch verloren, hundertprozentig. Es ist aber ein Abschluss von Solid Snake. Das heißt, das ist sehr weit in der Zeit voraus dann dementsprechend. Und war auch so das Vorhaben von Kojima und allen möglichen, die Story zu Ende zu bringen und aber auch nicht nur das Stealth-Element, wie bei 3 ganz stark im Vordergrund zu stellen, sondern auch andere Elemente. Was wir beim fünften Teil zum Beispiel sehr stark sehen, Weil dort ist es die perfekte Verbindung. Du kannst entweder Stealth betreiben und die ganze Map clearen in Stealth oder mhm. du kannst ja einen abshooten ohne Ende, ne?
Deswegen siehst du aber auch im vierten Teil diese krasse Aufteilung von gefühlt 50% Gameplay, 50% Videosequenzen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, aber tatsächlich trägt ja Metal Gear Solid 4 ein World Record für die längste Cutscene in einem Videospiel. Und zwar ist das die End-Cutscene, ja, von 71 Minuten Länge.
Krass.
Und ich erinnere mich so krass daran, weil, Hase, wir haben das Spiel beide zusammen durchgespielt. Ich weiß noch ganz genau, wie wir in meinem alten Zimmer. Hier, genau hier saßen wir. Ja. Verrückt. Wow, jetzt verbindet sich alles. Wir saßen genau hier.
Vietnam-Flashbacks.
Ohne Scheiß. Und haben das Spiel durchgespielt. Es war schon super spät, super. Alles krass, das hat ewig gedauert, ich war müde des Todes und dann haben wir das Spiel durchgespielt, dachten krass, wir gucken jetzt nur noch die Cutscene und dann ist vorbei. Die Kacke dauerte 70 Minuten. Und das ist das, was du sagst, Arthur, es hat dieses, es ist weit in der Zukunft und es verbindet alles und es erklärt alles und deswegen kommt auch jeder Charakter vor, alles wird erklärt und ich kann mich an gefühlt null davon erinnern, weil es zu viel war. Ich konnte das alles nicht
aufarbeiten. Aber du kannst dich erinnern, dass es geil war.
Genau. Ich weiß noch ganz genau, dass Metal Gear 4 vor allem voll der krasse Anime-Shit ist.
Ja,
also was da alles passiert, wer gegen wen, wie viele Rückwärtssaltos gemacht werden, Metal Gear gegen Metal Gear, Metal Gear gegen Solid Snake mit Tritt in die Eier, ich habe keine Ahnung. Super viele crazy Sachen. Aber am Ende, als ich dann diese Cutscenes gesehen habe und alles wie auch ich bring's jedes Mal durcheinander, es tut mir leid, wer auch immer er jetzt der richtige Snake ist.
Der solide.
Der solide Solid Snake, ja, wahrscheinlich schon dann durch dieses Ding da krabbelt und sowas, ne? Wo er dann, ja, ihr wisst, was ich meine,
ja.
Relativ nah am Ende. Oder der Kampf von ihm gegen The Boss und solche Sachen. Emotion 100%. Nicht? The Boss? Er hat doch gegen.
Nein.
Das seht ihr, ich bring's durcheinander. Oder wer hat.
Aber nein, am Ende hat er gegen seinen quasi Bruder gekämpft.
Ja, aber The Boss, da gab's doch auch einen Fight.
Das ist Metal Gear 3. Nee,
Big Boss, Entschuldigung.
Nein.
Er ist, fuck, seht ihr?
Ich hol mir eben Döner, ich komme gleich wieder, ne?
Ich kann das alles nicht mehr, es tut mir leid.
Nein, aber das ist das Erwähnenswerteste, der letzte Fight. Das war grandios. Auf
mega.
Metal Gear, auf dem Kopf quasi. Wie in Metal Gear Solid 1 haben wir quasi denselben Kampf gegen Liquid Snake.
Stimmt, ich erinnere mich sogar ganz genau.
Aber in der Form von Revolver Ocelot. Also Revolver Ocelot hat seine Hand verloren. Der hat Liquids Hand genommen, an sich draufgeschweißt quasi. Und dann hat Liquid ihn quasi übernommen, yeah. Ne, den Körper. Also ganz verrückte Geschichte.
Anime-Shit. Das, was da an dem Kampf so geil war, man prügelt sich in einem richtig cinematischen, richtig genialen Umfeld und du siehst, wie das hat sich einfach verändert. Du hast erst das Design von Metal Gear 1, hast dann das Design von Metal Gear 2 und dann das Design von Metal Gear 3 und dann am Ende Metal Gear 4.
Oh ja, mein Gott,
das
stimmt.
War so geil. Ich hatte Gänsehaut. Das war eines der geilsten Fights, die ich in einem Spiel
habe. Das ist wirklich, wirklich Peak, was Kojima da auf die Beine gestellt hat. Hundertprozentig. So ein Abschluss ist grandios. Ne?
Nice.
Metal Gear 5 war mindestens genauso gut. Zwar nicht so episch, ne? Nicht so verbundenheitsmäßig. Trotzdem an sich vom Gameplay ein gutes Spiel. Aber Konami ist absolut dumm, dass sie Kojima gehen lassen haben und danach Zombie-Spiel gemacht haben. Punkt.
Ja. Danke, Kojima, für dieses Meisterwerk. Ich hoffe, du bringst noch mal etwas Ähnliches oder einfach
Kojima,
das Gleiche.
Kojima arbeitet an einem neuen Spiel.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt echt viel darüber geredet, aber zum Abschluss vielleicht auch noch mal gesagt, Kojima hat ja jetzt, abgesehen davon, dass er Death Stranding gekauft hat, als jetzt seine eigene IP, Kojima Productions ist jetzt eine eigene Spieleentwicklungsfirma, hat er jetzt auch Pläne für ein quasi neues Metal Gear. Es wird nicht Metal Gear heißen, das ist klar. Die liegen bei Konami. Aber er wird quasi das, was er damals aufgebaut hat, was seine Idee war, was er federführend gemacht hat, wird er jetzt in einem neuen Spiel machen. Und ich glaube, da freuen wir uns alle mega drauf.
Heavy Metal Gear.
Heavy Metal Gear Fuck 2.
Wenn ihr in den letzten 10 Minuten gar nichts verstanden habt, geht's euch genauso wie mir. Und genau deswegen haben wir diesem Spiel ein S gegeben.
Weil der Nico nichts verstanden hat.
Achso, ich dachte, dass wir das jetzt nochmal gleich auf Spanisch machen, damit auch andere das verstehen.
Stimmt, wir müssen die ganze Welt.
Ich habe sowieso nur Spanisch verstanden. Von daher.
Metalogiro solido.
Salido.
Si.
Salido.
Quattro.
Am 10. Juli haben wir Persona 4 bekommen. Yeah. Persona 4 ist ein Rollenspiel mit Social-Sim-Elementen, das von Atlus rausgekommen ist, genauso wie die ganzen anderen Teile, die wir kennen. Kam zu dieser Zeit noch auf der PS2 raus, was doch ein ganz besonderer Punkt noch war. Ja.
Verrückt, da sieht man, wie das damals so war. Ne? Wir waren schon völlig in der PS3, 360, Next-Gen-Era und plötzlich kommt so ein Persona 4 auf PlayStation 2 um die Ecke und hat übel geballert.
Ja. Geschichtstechnisch ist es so, dass wir Yu spielen, ein Schüler, ganz normal, wie es mehr oder weniger in jedem Teil auch war, der eine Mordserie verfolgt, die ja über das Fernsehen übertragen wird. Und genau dieser Fernseher, den er hat, stellt in diesem Teil ein Portal dar, mit dem er in eine Parallelwelt reist. Und er versucht, diese Mordserie, die doch sehr übernatürlich ist, aufzuklären. Und wie in jedem anderen Persona-Teil auch, kann man hier die Personas sammeln, leveln, farmen, wie man es auch immer haben möchte, um dann in dieser Story voranzukommen, um die Kämpfe zu bestreiten, die in diesem Teil verhältnismäßig doch schneller sind und nicht so langsam taktisch wie die älteren Teile. Die haben da doch ein bisschen vom Pacing angezogen. Und damit doch einen sehr schönen und interessanten Teil, zumindest story-wise, auf die Beine gestellt. Ich bin jetzt zum einen auch bei Metaphory Fantasio und auch bei Persona 4, trotz der schönen Story und trotz des Spielspaßes, das du hast, ein bisschen von der Engine und auch von der Grafik enttäuscht. Wie habt ihr das empfunden?
Enttäuscht kann man quasi auf jeden Fall sein, da gebe ich dir recht, weil wie gesagt, zu der Zeit waren wir grafisch Besseres gewohnt, aber man muss sagen, dass Persona durch seinen Stil immer sehr, sehr vieles wettgemacht hat. Also der Stil ist dort schon auch sehr, sehr stark, eben genau das, was man von Persona möchte und vermutet und hat trotz alledem einfach ein sehr, sehr gutes Gameplay. Ne? Dieses Social Sim, dass du am Tag quasi entscheidest, okay, was mache ich jetzt heute, gehe ich mit dem auf ein Date, lerne ich jetzt für die Schule, damit ich die Prüfung bestehe, damit ich die Boni am Ende abhole, damit ich stärker bin. Oder ja, wenn es abends ist, gehe ich jetzt weiterhin eben socializen oder gehe ich in den Dungeon, welche übrigens in diesem Spiel randomized waren tatsächlich das erste Mal. Oder was heißt das erste Mal, das weiß ich gar nicht tatsächlich, aber sie waren randomized in dem Teil. Und
bei 3 nicht, das weiß ich.
Ich habe 3 leider nie gespielt. Ja. Ne? Und,
bei 5 auch nicht.
Bei 5 auch auf keinen Fall.
Das hat hier halt ein bisschen was anderes gemacht und einigen Leuten hat es gefallen, einigen halt nicht. Aber das ist immer so diese Entscheidung bei Persona-Spielen. Wie gehe ich jetzt vor und wie takte ich meine Zeit ein? Ne? Abgesehen davon hat es genau das gemacht, was die anderen Personas vorher auch schon gemacht haben. Und ich finde nicht viel anders oder besser, sie sind immer gut. So, ne?
Aber das hat Persona halt als Alleinstellungsmerkmal, dass du, wie du schon sagst, diese ganzen Aktivitäten hast, die du machst. Und du hast ja 5 oder 6 Attribute gehabt, ob das jetzt Charisma ist, ob das Stärke, Mut, was es auch immer ist, Intelligenz war. Und du hattest ja deine Partner, die dann immer so ein paar Persona-Kategorien dargestellt haben, sag ich mal. Je besser du in diesen Charakteristikern warst, je weiter bist du mit denen auch socialized und konntest dann neue Fähigkeiten oder neue Situationen, neue Knackpunkte und so weiter, Fähigkeiten freischalten.
Genau.
Und das hat dich tatsächlich immer motiviert, auch die Sachen zu machen. Ich habe mich da immer sehr verkopft dran. Du kennst mich, ich liebe Listen. Ja, total. Ich habe, bevor ich das Spiel angefangen habe zu spielen, mir schon aufgeschrieben, an welchem Tag ich welche Sachen machen muss. Wenn es regnet, musst du unbedingt in die Bücherei gehen und ein Buch lesen.
Es stresst dich schon ein bisschen, ne?
Ja, ja. Aber das stellt für mich auch einen sehr großen Spaßfaktor dar, weil ich es einfach liebe, mich in diese Spiele so reinzufuchsen. Ich zocke gerade Romancing Saga 2, das Remake, haben wir ja im letzten Jahr drüber gesprochen. Und da ist es genauso, dass du dann verschiedene Fähigkeiten freischalten kannst und bestimmte Charaktere können bestimmte Sachen lernen. Und ich fuchse mich einfach unfassbar gerne in sowas rein. Arthur, du bist ja genauso.
Ja, hundertprozentig. Ich habe dabei einen leicht anderen Ansatz. Also ich gucke mir das im Vorfeld nicht an, quasi was muss ich, wenn ich jeden Stat, sage ich mal, maximieren will. Was muss ich jetzt tun, um jeden Stat zu maximieren? Sondern ich gehe rein, ich zock das Ding, habe aber die ganze Zeit im Hinterkopf so eine leichte Angst, würde ich schon sogar behaupten, dass ich nicht Alex das maximieren kann, weil du hast ja eine begrenzte Zeitform, bis du wieder
in Pedals.
Bitte?
Fear of Missing Out.
Ja, definitiv. Und das ist in dem Spiel ganz, ganz stark. Ne?
Weißt du, was ich aber immer gucke? Wie man das Secret Ending bekommt. Weil das will ich immer sehen. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig.
Hundertprozentig. Hundertprozentig.
Ist nicht dasselbe.
Ja, und bei den Persona-Teilen, du hattest immer quasi ein ganz, ganz schlechtes Ending, ne? Was auch teilweise vorzeitig beendet wurde, bevor du überhaupt den letzten Boss gesehen hast und sowas. Ne?
Prüfung in der Schule nicht geschafft, bam, Knast.
Ja, bam, Knast.
Kenn ich noch aus meiner Schulzeit.
Ganz normal sind wir auch gewachsen, Mann, deswegen konnten wir uns assoziieren. Nein, aber Fear of Missing Out war bei mir immer ganz stark. Nichtsdestotrotz ist das, was mich weitergetrieben hat, ne? Also, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich in irgendeiner Weise optimieren, nicht jetzt durch Googlen, sondern irgendwie muss ich, okay, gucken, welchen Stat habe ich jetzt wo, wenn ich schon mal eine Aktivität gemacht habe, wie viele Punkte bringt diese Aktivität zu dem Stat und alles. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und das, was mich immer fasziniert an Persona und all diesen Teilen, ist das Shin Megami Tensei-Universum einfach, weil die Personas sind die Dämonen aus Shin Megami Tensei, die du dort rekrutieren kannst, hier kannst du die als Personas kriegen und dass du immer die ähnlichen oder meistens dieselben Dämonen hast, ne, als Personas oder als Dämonen, die du rekrutieren kannst, aber neue dazukommen erstens.
Konnte man hier schon fusionieren? Ja, ne?
Das bei gab's drei immer. Konntest du schon fusionieren. Ja. 100%.
Fand ich mal geil, aber es ist ja nicht so wie bei Pokémon mit den Entwicklungen, wo man weiß, was kommt raus. Da hat man ja so ein kleines Bauchgefühl. Da habe ich die Fusion gemacht und dachte, okay, warum ist das jetzt rausgekommen?
Das ist so wie bei Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Ja, genau.
Quasi. aber bei den Persona und Shin Megami Tensei-Teilen ist das fest, was rauskommt. Mhm. Heißt also, du fusionierst eine Pixie mit, keine Ahnung, einem Schleim.
Ach, du weißt Bescheid, ja, kennst du aus dem Kopf.
Mit einem Schleim zusammen. Es ist prädestiniert, dass Preta rauskommt.
Ja.
Sorry.
Ich sag's doch, Studiengang kannst du bei ihm belegen. Ja. Er bringt dir alles bei.
Und das ist das Coole, weil all diese Teile sind so krass miteinander verknüpft, ne? Also jetzt nicht storytechnisch, aber von dem Ganzen drumherum, dass du immer, wie bei Final Fantasy, Flashbacks
einfach Dragon hast. Dragon Quest, so diese ganzen Spiele hatten immer so ihre eigene, ihren eigenen Charme, ihre eigene Welt. Wir haben in jedem Final Fantasy Sids und Chocobos und keine Ahnung
Richtig.
Was. Ne? Und hier ist es nicht anders.
So. Genau so ist es. Und das ist das, was mich immer an diesen Spielen fasziniert. Ne? Das alles drumherum ist für mich viel nebensächlich, ne? Wie das Movement ist zum Beispiel, das ist ja absolut irrelevant. Ne? Ja. Vom Gameplay her, die Kämpfe und alles Mögliche, die sind immer noch sehr ähnlich. Natürlich kriegst du ein bisschen da was mit, aber du hast wie heißen die? Agi, ja. Mabu, du hast immer dieselben Spells normal, ne? Die
Vitali, diese Windgeschichten da.
Ja, genau.
Ja.
Blitz war.
Medica und alles Mögliche. Ja, ja. Die Spells sind immer dieselben. Bei jedem Persona, bei jedem Shin Megami Tensei. Nur wie du an diese Spells kommst, das ist immer anders. Es gibt krasse Spells, die du dann nur durch Fusion bekommst, durch andere Aktivitäten oder sonstiges. Und das ist immer cool, im neuen Teil zu sehen, okay, wie kriege ich einen OP-Persona zusammengestellt?
Jetzt so ein kleiner Geheimtipp von mir, wenn ihr euch sehr für diese Geschichte und auch für diesen ganzen Grafikstil mit dem Monster und so weiter interessiert, aber sagt, boah, so viel Zeit in so ein großes Rollenspiel möchte ich nicht reinstecken. Es gibt zu jedem Teil von Persona ein Anime. Und ich meine, die sind sogar auf Netflix.
Ja, drei auf jeden Fall, vier weiß ich noch nicht.
Ich habe drei und vier gesehen, fünf müsste auch schon draußen sein, habe ich noch nicht geguckt, aber ich fand die immer sehr, sehr schön gemacht.
Die sind wirklich gut, die erzählen die Geschichte vom tatsächlichen Spiel, ne? Auf eine vielleicht sehr schnelle und ein bisschen andere Art und Weise, aber es ist wirklich gut, lohnt sich zu gucken.
Das muss man wirklich sagen, dass Atlus auch deren IPs extrem ausschlachtet, über einen langen Zeitraum auch immer diese die Definitive Editions rausbringt, wie die auch heißen, Golden, was gab es da noch?
Fes bei 3, Golden war 4, Royal war 5.
Genau, und so weiter.
Vengeance, SMT 5.
Die bringen die Filme, die Animes raus. Und es gab ja auch schon ein Musikspiel zu 5. Ja, wie gesagt, die schlachten das ewig aus. Deswegen dauert es immer so lange, bis wir einen neuen Teil bekommen.
Sorry, dass ich jetzt abschweife, aber zu 5 gab es doch ein Tactic-Spiel.
Ja, ja, mit diesen Chibis.
Ja, genau, hast du das gespielt?
Nee, aber gesehen.
Ich wollte das unbedingt spielen, wenn es im Angebot ist.
Ja. Ich glaube, die sind jetzt zur Weihnachtszeit sogar im Angebot gewesen.
Ja, verpasst.
Also man muss sagen, falls ihr noch nie irgendwie so großartig ein Rollenspiel gespielt habt, ne, man hört dann immer so, okay, man zockt das locker 60 bis 120 Stunden oder sowas. Das ist echt eine krasse Zeit, die man da reinfrisst, gar keine Frage. Aber es lohnt sich insofern, weil man mit diesen Charakteren dann ja auch wächst und man macht so coole Dinge und erlebt geile Geschichten. Und man muss schon sagen, dass Persona das schon immer auf eine sehr, sehr stylische und schöne Art macht.
Aber also ich glaube, der Teil am wenigsten fand ich. Der hatte dieses Alleinstellungsmerkmal wie 5, was mich komplett geflasht hat mit diesem, du gehst von dem Kampf wieder in diese Map oder von der Map in den Kampf rein. Das hat mir gefehlt.
Ja.
Und Metapher hat das auch wieder gut gemacht. Nicht so gut wie Persona 5, aber das hat mir bei 4 gefehlt. 4 ist für mich story-wise eines der besten Teile von Persona.
Ja.
Aber diese Charakteristika hat mir gefehlt. Verstehst du?
Aber was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, ey, ganz ehrlich, wenn ihr es noch nie gemacht habt oder mal Interesse habt, da reinzusteigen, spielt einfach irgendeins von diesen Rollenspielen, wo wir gesagt haben, die sind geil. Also einfach mal loslegen. Einfach mal rein, einfach mal gucken. Ne? So ein Final Fantasy 10 oder lass es ein neueres sein, 13, 14, 16, ganz egal. Einfach mal rein und ballern, ey.
Ganz ehrlich, es ist besser investiertere Zeit, als Game of Thrones zum 5. Mal zu holen. 100%. Ich bitte euch.
Wow. Wartet mal ab, wenn es wieder Angebote bei Steam gibt. Ich habe tatsächlich Persona 4 Royal, Golden, die Version, für 1 € bekommen.
Ja, nichts ist das.
Bei Steam?
Ja, bei Steam.
Ich glaube, ist nicht sogar Persona 5.
Warum hast du nicht Bescheid gesagt?
Oh, das ist aber schon Jahre her.
Ist nicht sogar beendet. Persona 5 bei jeder PlayStation 5 irgendwie dabei, in diesen 20 Spiele für PlayStation 5 kostenlos Ding?
Dieses Online-Abo
Essentials. Nee, nicht mal Online-Abo.
Das ist aber drin.
Ich glaube sogar einfach, wenn du eine PlayStation 5 hast, kannst du dir bestimmte Spiele einfach so runterladen.
Ja, das ist ja diese Standardbibliothek. Ich glaube, ist die nicht mit dem Online-Abo verknüpft?
Ich glaube tatsächlich nicht.
Das wäre ja sick.
Ja.
Da ist sowas wie Last of Us irgendwie. Kann sein, dass du
Monster dafür einfach, da auch drin.
Kann sein, dass du dafür einfach dieses Abo brauchst. Das kann sein, dieses Standard-Abo.
Ja.
Aber da sind locker 20 top übelste geile Spiele drin. Also, und ich meine, Persona 5 ist da auch mit dabei. Also, ey, Leute, einfach mal rein und gönnt euch. Wirklich.
Und weil Persona 4 so ein schöner Titel ist, aber trotzdem auch so ein paar kleine Bibi-Krankheiten hat, hat es von uns ein A bekommen. Am 7.8. haben wir Tales of Vesperia bekommen. Tales of Vesperia ist ein Action-Rollenspiel von Namco Tales Studios. Kam erstmal auf der 360 raus und dann 2009 auch auf der PS3.
Mhm.
Die Tales of-Reihe ist ja eine sehr, sehr große Reihe auch in Japan. Es kamen diverse Titel raus. Jeder hat immer irgendeinen gespielt. Hat jemand von euch auch den Vesperia-Teil gespielt?
Null, tatsächlich gar nicht. Ich habe nur ein Tales of-Spiel gespielt und das ist Tales of Arise, welchen ich übel geil fand.
Ja.
Ich weiß, Hase, du hast es auch gespielt, ne?
Das ist der neueste, ne? Danach kam noch keiner raus, glaube ich.
Das kann sein, ja. Ich glaube, davor war es Berseria. Ja. Mhm.
Das war nach Vesperia und vor Arise, Berseria.
Genau, und es gibt halt ganz viele von denen. Und ich habe gemerkt auf jeden Fall in dem Teil, die Spiele sind schon nice. Die haben alle auch so einen gewissen Approach, was du vorhin gerade schon gesagt hattest, auch bei Persona, die sind alle relativ ähnlich. Es gibt immer so bestimmte Sachen, die gleich sind. Hier hast du zum Beispiel diese Magieangriffe, das sind diese Arts und sowas. Ne?
Mhm.
Das ist irgendwie immer gleich. Aber die Spiele sind auch zum Teil relativ unterschiedlich. Wenn du zum Beispiel Berseria siehst, hat das ein sehr, sehr actionreiches Kampfsystem, so auf Combo-Movements und sowas ausgelegt. Ne?
Ja.
Und zum Beispiel Arise war ja klassisch Action-Kampf-Rollenspiel. Du wählst deine Fähigkeiten und let's go. So, ne? Aber jetzt bin ich gespannt, was ihr mir zu Vesperia sagen könnt.
Ja, in dem Teil spielst du mit Yuri Lowell, der ein Ritter ist und der sich dann mit der Korruption innerhalb von seinem Königreich auseinandersetzt. Nicht sein Königreich, sondern dem Königreich, in dem er lebt. Weil da eine bestimmte Magiequelle gestohlen worden ist, die sich Blastia nennt. Und er versucht halt, diesen Verantwortlichen zu finden. Und das zieht sich dann über das ganze Spiel mit verschiedenen Intrigen. Und war doch eine ganz schöne Story.
Mhm.
Bei dem Spiel ist es so, dass ich die Grafik doch recht kindlich finde. Sie erinnert mich immer so ein bisschen an Wii-Spiele, kann man fast sagen. Oder wie hießen die Teile, diese an Ghibli angelehnten Spiele, die wir gespielt haben?
Ni no Kuni,
genau. Ni no Kuni hat eine ähnliche Grafik, meiner Meinung nach.
Ja.
Was ich nicht verkehrt finde. Und für ein JRPG, wozu dieses Spiel auch zählt, hat es was ganz Besonderes, und zwar Echtzeitkämpfe. Das gibt es in diesem Genre ab und zu mal, aber nicht so häufig.
Mhm.
Und die ganzen Tales of-Teile machen das tatsächlich sehr, sehr geil. Wir kennen die ganzen Attacken. Wie hießen die noch immer? Rising Tiger Blade und sowas?
Lightning Tiger Blade.
Lightning Tiger Blade, das war es, genau.
Ja, die streien die auch die ganze Zeit. Stimmt, zumindest in Arise habe ich es mitbekommen, wie die Attacken andauernd rausstreien.
Das muss drin sein in dem Spiel. Attacken müssen geschrien werden.
Im Anime auch so. Dann sind sie stärker, 10% mehr Crit.
Das ist aber komisch, wenn du dann irgendwie so einen Attentäter oder Dieb spielst und der seine Attacke vorher schreit.
Der muss sie flüstern, dann ist es authentisch.
Und danach, Stich. Und danach, Stich. Und danach Stich. Sagt er, Atten getartet.
Ich hoffe, das wäre im Real Life so. Also gehst du im Krieg auf einmal einer, Sniper, AK-47.
Apache Kampfhubschrauber.
5,56er.
Ja, aber es ähnelt schon so ein bisschen auch einem Fighting-Game, das aber die Maps, die Kampfmaps sind eher rund aufgebaut und bieten da so ein bisschen halt diese 3D-Kampfmanöver. Ausweichen ist eigentlich nicht so krass drin gewesen. Man musste schon auf Rüstung und so weiter achten. War schon taktischer.
Blocken konntest du, aber das war auch jetzt nicht so super. Wie du schon gesagt hast, dieses sehr, sehr kindliche, das war für den Teil nicht richtig einfach nur. Das war nicht gut. Ne, wir hatten davor Tales of Symphonia, was vom Kampfsystem besser her war, zwar auch kindlich aussah, ja, das hat man aber dem Teil verziehen, weil er einfach dem vorigen Teil, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, schon sehr viel weiterentwickelter war. Der Teil ist von der Engine her, von der Optik und alles Mögliche nicht so weit entwickelt, trotzdem haben die da zu wenig an dem Look gemacht, als dass es viel besser als Symphonia war. Vom Kampfsystem muss man sagen, Vesperia fand ich sehr schade, dass du, wenn du Gegner angegriffen hast, besonders leicht größere Gegner als dich, die hast du nicht gestaggert. Die hast du, du hast Attack und musstest aufpassen, dass die dich nicht zurückangreifen. Mhm. Andersrum, wenn die Gegner dich angreifen, du wurdest gestaggert bis auf den Tod. Das war kein gutes Kampfsystem.
Aber so eine Stagger-Fähigkeit ist so wichtig heutzutage. Ne? Ich sehe das jedes Mal, wenn es so, nein, aber ehrlich, wenn es so etwas gibt, in gerade solchen Spielen, ist das so geil, wenn du vor allem so eine Leiste aufbauen musst, wo du weißt, okay, ab dem Punkt kann ich richtig reinballern.
Das ist aber ein Unterschied, wenn du einen Gegner nicht staggern kannst und er dich ständig staggert.
Ja, klar. Natürlich.
Das ist absolut scheiße.
Es ist ja nicht nur das Staggern, das ist aber auch dieses Hit-Stop, was wir kennen. Bei Monster Hunter Wilds war ja das große Problem, dass das in der Demo nicht drin war, was die dann nachgepatcht haben.
Da haben so viele aufgeschrien.
Ja, Sakurai hat ja seine YouTube-Videoreihe, wo er erzählt, wie das so funktioniert mit der Entwicklung von Spielen. Und da hat er nur ein Video für diese Hit-Stop-Motions. Und das zeigt halt einfach, wie wichtig das in dem Spiel drin ist. Und du willst halt das Waffenfeedback auch irgendwie spüren, ne? Ich finde aber die Videosequenzen in diesem Spiel sehr, sehr schön, sehr Anime angelehnt, sehr schöne Charaktere. Du hast einen Wolf, der Pfeife raucht die ganze Zeit, also was willst du mehr?
Was willst du mehr? Muss drin sein.
Ein dicker Pluspunkt auf jeden Fall.
Ein dicker Pluspunkt und alles im Allen meiner Meinung nach ein guter Tales of Teil, aber gehört nicht zu den besten.
Ja, der Meinung bin ich auch.
Und genau deswegen hat Tales of Vesperia von uns auch ein B bekommen.
Bäh.
Das letzte Spiel für diese Folge kam am 16.09. raus und ist Star Wars The Force Unleashed. Star Wars The Force Unleashed ist ein Action-Adventure, kommt von LucasArts, kam auf dem PC, der PS3 und auf der Xbox 360 raus. Jungs, habt ihr als Starkiller gespielt? Und wie habt ihr es gefunden?
Ich fand das so gut, das Spiel. Als ich das erste Mal gespielt habe, war ich wirklich fasziniert, weil davor in diese Richtung hatte man God of War zum Beispiel. Und das hat einem sehr Spaß gemacht. Aber in diesem Star Wars-Universum hat man bis dato noch nie so ein flüssiges Gameplay gehabt. Außer Jedi Knight 2, Jedi Academy, aber davon wollen wir jetzt nicht anfangen. aber das war das erste Spiel, was so wirklich diesen Hack-and-Slay-Faktor ganz krass reingebracht hat in Verbindung mit Starkiller, dem Charakter, der das absolut passende Mindset und der Charakter für dieses Gameplay einfach war. Es hätte nicht, wenn du einen Jedi einfach nur, keine Ahnung, Obi-Wan Kenobi hier reingestellt hättest, das wäre nichts geworden. Obi-Wan Kenobi passt einfach nicht zu diesem Gameplay.
Nein, zu diesem Gameplay nicht, aber ein Spiel darüber würde ich mir
gar keine Frage. Ja. Gar keine Frage, aber nicht zu diesem Gameplay. Hier wird abgeschlachtet.
Es war so schön brutal. Auch heutzutage, wenn man über Star Wars-Spiele generell spricht, wird dieser Teil immer und immer wieder rausgenommen.
Ja.
Mhm. Ich bin manchmal in solchen Bubbles drin, das habe ich euch ja schon erzählt, so Lore-Bubbles und so weiter, wo ich dann auch über die verschiedenen Lichtschwerter YouTube-Shorts geguckt habe und so weiter, wo tatsächlich dieser Teil immer wieder mit reingenommen wird, obwohl er gar nicht Kanon ist. Ja? Starkiller ist so ein mächtiger, nicht Jedi, aber Sith.
Sith. Ja, er ist tatsächlich übermächtig.
Er ist ja der Schüler von Darth Vader. War nicht bekannt, aber er ist der Schüler von Darth Vader und der dann halt gegen das Imperium kämpft. Und der einfach so verdammt stark ist. Die ganzen Moves, die er drauf hat, die Fähigkeit, also die Macht, Stärke, die er hat, ist so utopisch groß, was sich dann halt auch im Gameplay widerspiegelt, was einfach nur Spaß macht. Es hat schon so ein bisschen God of War Feeling, meiner Meinung nach.
Dass das Game auch mitgebracht hat, ist einfach etwas, was gerade Star Wars Fans immer haben wollten. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel die Battlefront-Teile gehabt, wo man dann auch mal als Darth Vader oder sowas spielen konnte, aber das war immer nur für kurze Zeit. Du warst einmal kurz, ja, aber trotzdem nicht so OP, ne? Und hier spielst du auf einmal einen Sith, der so OP ist, ne? Wo du alle diese Fähigkeiten, du hast dein Laserschwert, du kannst mit deiner Macht Sachen hin und her schmeißen und Menschen und Viechers hin und her schmeißen. Das ist
weg
genau,
mit die Viechers.
Weg mit die Viechers. Was jeder Star Wars-Fan sich immer erträumt hat, selber mal ein Jedi oder ein Sith zu sein. Meistens wahrscheinlich Jedi.
Jeder wollte erst ein Jedi sein und jetzt haben wir aber irgendwann mal, nachdem wir Jedi gewesen sind, hatten wir Bock, Sith zu sein.
Ja.
Und er ist ja irgendwie beides, ne? Er wechselt ja irgendwann mal die Seite und wird dann auch quasi gut. Aber allein schon dadurch, dass er, und das hat Arthur so gut gesagt, er ist halt ein Sith und kann in diesem Gameplay, was brutal ist und was actionreich ist, einfach viel mehr machen. Jedi würde da stehen und sagen, ich tu dir nicht weh. Das wird schon alles, nein, ich helfe dir. Keine Ahnung. Nein, aber er würde nicht so brutal vorgehen wie eben ein Sith, der einfach wirklich Sachen
ein Jedi.
Sith.
Er würde nicht so brutal vorgehen wie ein Jedi.
Achso, danke schön, selbstverständlich. Und das ist eben das Geile, ne? Dass du da richtig schön mit dem roten Lichtschwert jetzt endlich mal durch die Gegend läufst und einfach alles abschlachtest.
Kleiner Funfact, mein Neffe hat zu Weihnachten so ein großes Laserschwert bekommen, was man in Farben einstellen kann. Und er läuft immer mit dem roten rum.
Ein vernünftiger junger Mann.
Ich meine, er ist 5 oder 6. Und
wie nennt er sich? Star Destroyer?
Das weiß ich nicht, wie er sich nennt.
Aber guck, dass er immer High Ground hat.
Ja, ja. High Ground ist wichtig.
Solange er sich nicht Sparkling Star nennt, ist eigentlich gut.
Nein, das war bei Twilight.
Aber und das Laserschwert.
Was natürlich auch noch geil
Twilight
ist.
Laserschwert.
Du hast so ein bisschen auch noch die Möglichkeit, dadurch, dass du deine Fähigkeiten auch noch leveln kannst, dir selber auch deinen Sith, also den Starkiller, noch ein bisschen individueller zu gestalten. Ne? Ob du jetzt eher auf Macht gehst oder eher auf Schwertkampf oder was auch immer, ist natürlich jetzt kein so großes Skilling, wie du es in einem RPG oder so hast, dass du dann einen großen Unterschied hast und das wird ein ganz anderer Charakter mit ganz anderen Fähigkeiten, aber du hast doch schon ein bisschen die Möglichkeit, die bestimmten Fähigkeiten, die du hast, entweder stärker zu machen oder so in die Richtung. Ne? Und dann kannst du ein bisschen.
Ich würde behaupten, Richtung Devil May Cry, dass du die einzelnen Fähigkeiten quasi aussuchen kannst, dafür Punkte ausgeben kannst oder mit God of War genauso vergleichbar.
Genau,
ne?
Genau.
Und da die auch aufleveln kannst und dadurch dir deine Kombos in dem Sinne zusammenschmeißen kannst. Ne?
Mhm.
Genau. Aber ein buntes Laserschwert, ich bin nicht davon weg. Also das müssen wir noch einführen. Sparkling Lasersword.
Kennt ihr diese Thematik? Bei den Laserschwertkämpfen ganz normal, die schlagen ja immer gegeneinander.
Ja, und ziehen das nicht weg, ne?
Warum drückt niemand auf den Knopf, dass das weggeht und dann wieder rauskommt?
Weil das unehrenhaft ist. Das wird bei den also Sith nutzen das teilweise, aber es wird relativ, ich weiß gar nicht, ob es jemals gezeigt wurde, aber bei den Jedis ist das tatsächlich eine unehrenhafte Art zu kämpfen, deswegen machen sie es nicht.
Du kennst dich ziemlich gut darin aus.
Jeder hat das YouTube-Video gesehen.
Ich bin recht, erstens das und zweitens, ich bin relativ spät zu Star Wars gestiegen, aber sobald ich das dann irgendwie mal drin hatte, das ist ein geiles Universum, das ist wirklich nice.
Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr mal einen Laserschwertkampf von uns sehen möchtet, in real life.
Und schreibt uns, was ihr von Medichlorianern haltet. Voll der Bullshit, oder? Wisst ihr noch, was das ist?
Sind das sowas wie Globuli?
Nee, das Medichlorianer war die Erklärung für die Macht.
Ja, irgendwann ich weiß,
mal. Es wurde dann gesagt, Medichlorianer sind zuständig dafür, je nachdem, wie viel Medichlorianer du in dir hast, so viel Macht hast du so ungefähr. Ich weiß nicht, warum es damals gesagt wurde.
Ist das sowas wie Space AIDS, oder?
Das ist das Gegenteil von Cholesterin.
Genau. George Lucas hat irgendwann mal gesagt, das ist jetzt der Wert so ungefähr. Daran messen wir das.
Okay.
So ein Bullshit einfach. Ich kann.
Die Fanbase lehnt das ja ab.
Voll, komplett. Und komplett. Ich verstehe es.
Okay. Aber wir lehnen Star Wars The Force Unleashed nicht ab und deswegen haben wir dem Spiel ein A gegeben.
Orangensaft.
Damit haben wir die Spiele für diesen ersten Teil durchgesprochen. Jungs, wie habt ihr die erste Spielejahreshälfte empfunden?
Gut.
Ganz ehrlich, es sind so viele Spiele dabei, die ich schon fast vergessen hatte, die aber wirklich wahnsinnig gut waren und immer noch in Erinnerung geblieben sind. Weil ich glaube, an dem Zeitpunkt hat es angefangen, wirklich PS3, wo man sehr vieles auch gezockt hat und bewusst gezockt hat. Mhm, ne? Dass man wirklich die Story aufgefasst hat, nicht nur nach dem Gameplay oder Sonstiges geguckt hat.
Wir waren alt genug.
Ja, da war noch Online-Gaming nicht so populär, außer WoW und Counter-Strike, so ein paar einzelne Spiele.
Counter-Strike.
Und deswegen hat man solche Spiele dann eher bewusst wahrgenommen. Ne? Und deswegen ist das ja für mich bis dato richtig geil.
Was ich dann dazu auch noch so sagen muss, da kam so die Zeit, wo auch der Markt immer mehr überflutet wurde mit Spielen. Es war nicht mehr wie so wie damals, dass man eine kleine Auswahl, was heißt klein, die Auswahl war immer riesig, aber es wurde einfach viel, viel, viel mehr. Ne? Wie wir am Anfang der Folge gesagt haben, man hat es ja auch gesehen, die Verkaufszahlen 2008 und wie sie danach, oder beziehungsweise die Umsätze im Spieling-Branche, das passiert, wenn man Spiel und Gaming gleichzeitig sagen will, dann kommt Spieling raus. Also in der Spieling-Branche hat man gesehen, die Umsätze 2008 und wie sie dann angestiegen sind. Und das sieht ja, also man sieht ja auch einfach, wie viel mehr Content rausgekommen ist. Und in der Zeit davor, muss ich sagen, gibt es so einige wenige Spiele, die mir doch das Herz mehr geöffnet haben. Die mir ein bisschen mehr Emotionen bringen, wenn ich darüber rede. Mhm. Was dann nach hinten hin einfach weniger geworden ist, weil man einfach auch viel mehr gezockt hat, weil es einfach mehr auf dem Markt gab.
Das passt sehr, sehr gut zu dem, was ich erlebt habe bei der Vorbereitung dieser ganzen Spiele und der Folge im Allgemeinen. Die Honorable Mentions oder die Spiele allgemein, die ich in die Liste mittlerweile aufnehme, sind so viel länger als vorher, weil nicht nur, weil wir natürlich viele Sachen mehr gespielt haben, keine Frage, aber es so eine krasse Auswahl gibt. Ich glaube, kleiner minimaler Spoiler für 2009, die Honorable Mentions, ich glaube, da sind 30 Titel reingewandert, nachdem ich die in der Hauptliste hatte quasi und wir gesagt haben, okay, wir müssen natürlich irgendwie sortieren, wir können nicht quasi, über so viele Spiele reden und dann habe ich die erstmal in die Honorable Mentions gepackt, damit man dann nochmal aussortieren kann, wie viele davon nennen wir dort, weil das auch zu viel ist und da sind einfach irgendwie 30 Spiele drin oder sowas und denkst dir, eigentlich auch alles Top-Titel, aber wir können nicht über alles reden, ne?
Ja, klar.
Ja, definitiv.
Krass.
Ich würde auch sagen, wir gehen dann direkt zu den Honorable Mentions rüber, oder? Nein. Ah, nee, die machen wir im nächsten Teil. Mhm. Genau. Sorry, habe ich vergessen.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu den Honorable Mentions.
Okay, ab jetzt.
Ich hoffe, euch hat diese Folge genauso gut gefallen wie uns. Jungs, ein dickes Dankeschön, dass wir uns heute endlich wieder zusammengesetzt haben, um so eine schöne Folge aufzunehmen. Gebt uns gerne 5 Sterne auf Spotify, folgt uns auch gerne auf Instagram und wenn ihr uns wirklich unterstützen möchtet, könnt ihr uns gerne auch auf Steady abonnieren. Da könnt ihr uns schon mit einem kleinen Obolus helfen, unsere ganzen Projekte wirklich an den Mann zu bringen. Wir haben ja es immer gesagt, wir möchten dieses Jahr auf jeden Fall zur Gamescom gehen.
Ja,
auf jeden Fall. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüssli.
Denkt an eure Cholesterinwerte und tschüss.